Es gibt gute Gründe, tradierte Führungsstrukturen in der Verwaltung beizubehalten. Und schlechte. Vier Beispiele zeigen, wie die Gratwanderung modernen Führens in der öffentlichen Hand gelingen kann. Moderne Führung im Dienst von Demokratie und Rechtsstaat von Katharina Schlüter. Kontrolle, starre Hierarchien, Regelorientierung. So funktioniert Führung in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und was zunächst sehr starr klingt, ist tatsächlich eine echte Errungenschaft. Denn bis in die Neuzeit hinein waren die Untertanen der Willkür und Launen ihres Grundherren ausgeliefert. Ein Bauer zum Beispiel hätte einen Teil seiner Ernte abgeben müssen, vielleicht ein Huhn oder Bier, je nach Belieben des Herren. Erst die Bürokratien führten zu mehr Rechtsstaatlichkeit, Gleichbehandlung und Berechenbarkeit. Organigramme schließlich klärten die Zuständigkeiten und klare Prozessabläufe steigerten die Effizienz und die Leistungsfähigkeit des Staates. Doch mittlerweile erfordern Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel vernetztes Denken. BürgerInnen und Wirtschaft fordern Transparenz, Serviceorientierung und schnelle, verständliche Entscheidungen. Hinzu kommt, dass aufgrund des demografischen Wandels immer mehr ältere Mitarbeitende in den Ruhestand gehen und jüngere Mitarbeitende mehr Beteiligung und Selbstverantwortung an ihrem Arbeitsplatz erwarten. Systemische Grenzen. Dann also alles anders? Führt der Staat jetzt New Work, Holacracy und Scrum ein? So einfach ist es nicht, und dafür gibt es gute Gründe. Ein erster guter Grund liegt im Auftrag der öffentlichen Verwaltung selbst. Sie dient der Umsetzung politischer Entscheidungen. Die öffentliche Verwaltung ist für die Umsetzung politischer Entscheidungen zuständig. Natürlich kann und sollte sie Strategien entwickeln. Der Rahmen hierfür wird aber systembedingt immer enger sein als in Unternehmen oder bei NGOs. Matthias Wolters, Amtsleiter des Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, formuliert es so: Wir sind eine Vollzugsbehörde. Dabei sind wir von politischen Prioritäten abhängig. Für mich als Amtsleiter genauso wie für alle Mitarbeitenden bedeutet das, wir müssen auch Entscheidungen umsetzen, die wir selbst so nicht getroffen hätten. Verwaltungen sind im Rechtsstaat genau verortet. Ein weiterer Grund sind die klaren Strukturen und die eindeutige Rollenverteilung. Wer den Diskurs um Verwaltungsmodernisierung verfolgt, stößt schnell auf die Forderung, fachliche Zuständigkeit aufzulösen und sogenannte inhaltliche Silos aufzubrechen, da diese Innovationen im Weg stehen. Das stimmt einerseits. Andererseits ist es wichtig zu verstehen, wie diese Strukturen entstanden sind und welche Funktion sie nach wie vor haben. So schafft ein klarer Verwaltungsaufbau Transparenz. Als Bürgerin weiß ich, an wen ich mich mit welchem Anliegen wenden muss. Und die Politik weiß, wer für die Umsetzung von was verantwortlich ist. Luise Kranich, Abteilungsleiterin Technologiestrategie und Informationstechnik beim Bundesamt für Informationstechnik, kurz BSI, argumentiert: Hierarchische Systeme können auch Klarheit schaffen. Die Rollen sind im Optimalfall eindeutig definiert und verteilt. Für jede Aufgabe oder Leitungsvorlage gibt es Federführung, Mitwirkung und Abdruck. Das ist sehr transparent und funktioniert bei bekannten Themen auch sehr gut. Nicht gut funktioniert dieses System bei neuen Themen, für die es noch keine klaren Zuständigkeiten gibt. Doch es gibt auch weniger gute Gründe, an tradierten Führungsstrukturen festzuhalten. Einer davon sind festgefahrene Personalstrukturen. Florian Rauser, Vizepräsident beim Bundesamt für Strahlenschutz. In der öffentlichen Verwaltung bleiben Führungskräfte meist bis zum Karriereende auf ihrer Position. Mehr Flexibilität würde der Verwaltung hier gut tun. Hinzu kommt: 2 Jahre vor der Rente wollen alle nochmal befördert werden. Die Einstufung der letzten 2 Jahre entscheidet bei Beamten generell über die Höhe der Pension. Damit habe ich systembedingt auf den höchsten Positionen die ältesten Mitarbeitenden. Auch wenn es immer Ausnahmen gibt. Ganz grundsätzlich sind dies nicht die Leute, die am Ende ihrer Laufbahn nochmal krasse Dinge ausprobieren wollen, so Rauser. Wenn es nach ihm ginge, würden Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung daher nur noch auf Zeit besetzt, wie es zum Beispiel bei Universitäten und deren Leitungen immer schon Usus ist. Ein weiteres Hindernis sind Egos, Ängste und starre Stellenbeschreibungen. Innovative Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz oder KI sind häufig zu komplex, um sie aus einer Fachlichkeit heraus zu bearbeiten. Es braucht cross-funktionale Teams und kluge Köpfe aus allen Hierarchieebenen. Doch teamübergreifendes Arbeiten zu organisieren und damit aus tradierten Prozessen auszubrechen, ist herausfordernd, wie Rauser berichtet. Es ist wahnsinnig schwer, Mitarbeitende dazu zu bringen, über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen zusammenzuarbeiten. Oft liegt das auch an Führungskräften, die einen Machtverlust fürchten, wenn ihre Mitarbeitenden mit den Mitarbeitenden anderer Führungskräfte projektbasiert zusammenarbeiten, berichtet Rauser. Eine weitere Problematik sind in Rausers Erfahrung Arbeitsplatzbeschreibungen. Vielen Menschen in der öffentlichen Verwaltung geben Arbeitsplatzbeschreibungen Sicherheit. Ich weiß, was ich tun muss. Und genau das tue ich. Arbeitsplatzbeschreibungen stehen aber auch jeder modernen Führung entgegen. Moderne Ansätze wie Holacracy oder rollenbasiertes Arbeiten sind so schlicht nicht umsetzbar. Und schließlich spielt auch die Sprache eine Rolle. OKR, Scrum, New Work. Viele Ansätze und Methoden moderner Führung kommen aus dem angelsächsischen Raum. Methoden mit englischen Namen haben es in der deutschen Verwaltung schwer. Und oft krankt es hier nicht nur an der Sprache, sondern auch an einer fehlenden Bereitschaft von Führungskräften, in der Verwaltung über den deutschen Tellerrand zu schauen. Moderne Führung definieren. Da die öffentliche Verwaltung zukunftsfähig bleiben muss, müssen öffentliche Führungskräfte moderne Führung im Kontext der teilweise sinnvollen systemischen Grenzen definieren und leben. Und wie diese aussehen können, unterscheidet sich von Person zu Person. Laut Luise Kranich bedeutet moderne Führung in der Verwaltung Orientierung geben und Rücken stärken. Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die gesamte Linie versteht, was ihr Beitrag zu den übergeordneten Organisationszielen ist. Außerdem bin ich dafür da, meinen Mitarbeitenden den Rücken zu stärken. Die in der Verwaltung so oft von den Mitarbeitenden geforderte Loyalität nach oben gilt nämlich meiner Meinung nach genauso in die andere Richtung. Läuft etwas schief, stelle ich mich hinter meine Mitarbeitenden und trage die Verantwortung. Florian Rauser sagt: Moderne Führung in der Verwaltung bedeutet für mich, Veränderung zu ermöglichen. Organisationen erstarren von selbst. Die Aufgabe von Führungskräften ist es, Strukturen immer wieder zu hinterfragen und Impulse zu setzen. Nicht selten hole ich mir dabei eine blutige Nase. Dann heißt es, weitermachen. Dabei scheitere ich lieber daran, dass ich zu viel als zu wenig vertraue, denn dann hatte ich zumindest Spaß bei der Arbeit. Thomas Wechsel meint dazu, die Chefmütze bewusst absetzen. Die Polizei ist hierarchisch gewachsen. In bestimmten Situationen ist das notwendig, oft aber eben nicht. Moderne Führung bedeutet für mich, ein sehr gutes Gefühl dafür zu haben, wann es Hierarchie braucht und wann ich Organisationsziele besser erreiche, indem ich Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegne. Und Matthias Wolters sagt, kommunizieren können. Wer führen möchte, muss Menschen mögen. Besonders wichtig ist mir dabei eine offene und transparente Kommunikation. Wir haben tolle, intrinsisch motivierte Mitarbeitende. Moderne Führung ist für mich, klarzumachen, was unsere Aufgabe ist und wie sich diese in das übergeordnete System einbettet. Spricht man mit Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung, wird schnell klar. Wichtige Eigenschaften sind Durchhaltevermögen und eine gewisse Leidensfähigkeit verbunden mit einer ausreichend starken Rückendeckung. Rauser formuliert es so: Als ich vor gut 6 Jahren meine Stelle als Vizepräsident angetreten habe, hatte ich von Tag 1 an viele aus meiner Sicht sehr gute Ideen für notwendige Veränderungen. Allerdings habe ich überall Wände gesehen, sei es das Dienstrecht oder einzelne veränderungsaverse Personen. Rückblickend ist eine meiner wichtigsten Erkenntnisse: Wer Veränderung in der öffentlichen Verwaltung umsetzen will, muss gegen viele Wände rennen. An manchen holt man sich eine blutige Nase, aber andere sind weich wie aus Pappmaché. Da läuft man einfach durch und ist überrascht, wie leicht es war. Leider weiß ich auch mit einigen Jahren Erfahrung immer noch oft nicht vorab, welche Wände hart und welche weich sind. Man kann es nur ausprobieren. In Sonderfällen kann es aber auch schnell gehen. Ein Beispiel ist die Corona-Pandemie. Die Hierarchien seien Rauser zufolge zu langsam gewesen, um mit der Herausforderung umzugehen. Aber Homeoffice habe sich ganz plötzlich und einfach umsetzen lassen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Ein anderes Beispiel dafür, wie moderne Führungsansätze in der öffentlichen Verwaltung funktionieren können, zeigt die Polizei Osnabrück. Sie arbeitet seit 2 Jahren mit der Methode Objectives and Key Results, kurz OKR. Dabei folgt sie der Methodik nicht im Detail, sondern hat diese auf die lokalen Gegebenheiten angepasst. So hat ein OKR-Zyklus bei der Polizei Osnabrück zum Beispiel 6 statt 3 Monate. Außerdem hat sie es in der Pilotierungsphase für den Bereich digitalen Wandel genutzt. In den Dienststellen vor Ort spricht Wechsel gar nicht erst von OKR, sondern nutzt lieber Formulierungen wie: Lass mal über Digitalisierung im Streifendienst sprechen. Die Aussagen fließen dann in das übergeordnete Planning ein. Wechsel ist überzeugt, dass OKR bei der Polizei Osnabrück schon in der Pilotierungsphase zu einer deutlich stärkeren Strategieorientierung und Umsetzung geführt haben. Eine Übersicht der Objective und Key Results inklusive Zielerreichung findet ihr als bildliche Veranschaulichung in unserem Magazin. Ein weiteres Hindernis für moderne Führung in der öffentlichen Verwaltung sind hingegen Laufbahnsysteme und Verbeamtungen. Innerhalb dieser sind die Beurteilungs- und Feedbacksysteme ausschließlich top-down und nicht auf die Weiterentwicklung ausgerichtet. So berichtet Kranich, dass Beamte quotiert beurteilt werden. Das bedeutet, dass nur ein gewisser Prozentsatz die Note sehr gut bekommen kann, unabhängig von der tatsächlichen Teamleistung, und die Beurteilung erfolgt nur in sehr großen Abständen. Das ist deswegen von Bedeutung, weil Beurteilungen das maßgebliche Beförderungsinstrument sind. Natürlich kann ich nicht mehr Leute befördern, als entsprechende Stellen vorhanden sind. Aber es können ja trotzdem mehr als x% sehr gute Arbeit machen. Und das möchte ich Ihnen auch genauso bestätigen können. Das ist in der Verwaltung aber nicht vorgesehen. Dadurch entsteht häufig das Gefühl fehlender Wertschätzung und sehr viel Frust. Ich suche dann das persönliche Gespräch mit den betroffenen Personen. Das hilft aber nur bedingt. Die Weiterentwicklung der Führungskräfte ist auch für Rauser ein zentrales Thema. Gegen große Skepsis hat er ein organisationsinternes Führungskräftefeedback als Teil der Mitarbeitendenbefragung eingeführt. Anders als in den meisten öffentlichen Verwaltungen, in denen ausschließlich die Vorgesetzten ihren Mitarbeitenden Feedback geben, setzt das Bundesamt für Strahlenschutz seit einigen Jahren auch auf ein umgekehrtes Feedback. In einer jährlichen Befragung bewerten also auch die Mitarbeitenden ihre Vorgesetzten. Während die übergeordneten Ergebnisse transparent sind, werden die Ergebnisse pro Führungskraft nur den entsprechenden Führungskräften zur Verfügung gestellt. Eine Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung hat also durchaus Möglichkeiten, Aspekte moderner Führung umzusetzen. Grundlage ist allerdings ein gutes Verständnis des eigenen Einflusses. Für die Verortung kann hier das Modell Circle of Influence hilfreich sein. Dieses Modell besagt, dass ich mich auf die Dinge konzentrieren sollte, auf die ich Einfluss habe, anstatt meine Energie mit Dingen zu verschwenden, die ich ohnehin nicht beeinflussen kann. Thomas Wechsel übersetzt dieses Prinzip in seine tägliche Arbeit. So ist er zwar als Dezernatsleiter Führungs- und Einsatzmittel grundsätzlich für Beschaffungen zuständig. Allerdings gibt es auch vieles, was er nicht beeinflussen kann. Neue IT-Systeme werden zum Beispiel auf Landesebene angeschafft. Gut möglich, dass ich ein anderes Zeiterfassungstool gewählt hätte. Das kann ich aber nicht beeinflussen. Nicht beeinflussen kann ich außerdem das Arbeitsrecht auf europäischer Ebene. Oder dass wir bei der Polizei bezüglich mobiler Arbeit nicht komplett frei sind. Bei einem Terroranschlag hilft es mir nichts, wenn meine Leute auf den Malediven im Homeoffice sitzen. Auch wenn das ansonsten vollkommen okay wäre. Was er als Führungskraft aber durchaus beeinflussen könne, ist, wie die Teams mit diesen Rahmenbedingungen umgehen. Sehr gute Erfahrungen hat Wechsel hier mit der Methode Teamcharta gemacht. In der Teamcharta definieren die Teams bei der Polizei Osnabrück die Regeln für mobiles Arbeiten. Dies erfolgt im Rahmen eines 3-stündigen Workshops. Im Kern geht es darum, einen Dreiklang auszutarieren. Die Bedürfnisse des Arbeitgebers, die persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden und die Bedürfnisse des Teams, erläutert Wechsel. Der Workshop wird teamextern moderiert. Wechsel schaut sich dann die Ergebnisse an. Theoretisch könnte ich um Nachbesserung bitten, wenn die Bedürfnisse des Arbeitgebers nicht ausreichend beachtet worden wären. Dies war aber noch nie notwendig. Meine Erfahrung zeigt, die Mitarbeitenden verstehen diese Bedürfnisse sehr gut, da muss ich als Führungskraft gar nichts machen. Quartalsweise und bei Neuzugängen wird die Teamcharta durchgesprochen und überarbeitet, denn eine Teamcharta, die unverändert länger als 1 Jahr einstaubt, hat keinerlei Funktion oder Bedeutung mehr, So-Wechsel. Der Workshop beginnt mit einem Warm-up. 3 Skalierungsfragen helfen dabei, sich aufzustellen. Zum Beispiel nach Homeoffice-Typ von viel bis wenig, Schlaftyp von früh bis spät oder Urlaubstyp von Sommer bis Winter. Anschließend folgt ein kurzer Impuls, in dem erklärt wird, was eine Teamkarte eigentlich ist. Danach startet ein gemeinsames Brainstorming zu möglichen Beiträgen aus dem Team zur Teamkarte. Und zwar mit Hilfe der 1-2-4-All-Methode aus den Liberating Structures, unterstützt durch Klebezettel oder ähnliche Hilfsmittel. Alle gesammelten Beiträge werden anschließend an einer Pinnwand vorgestellt, gemeinsam besprochen, kategorisiert und priorisiert. Die priorisierten Elemente fließen dann in die finale Darstellung der Teamkarte ein. Diese Vereinbarungen gelten ab sofort, zum Beispiel beim Führen, beim Freigeben des Outlook-Kalenders, bei Feedbackrunden oder einem virtuellen Kaffeeschnack. Zum Abschluss des Workshops wird ein Folgetermin in 4 Wochen festgelegt, um übrig gebliebene oder neu entstandene Beiträge zu besprechen. Einen weiteren Aspekt zur Rolle der Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung bringt Matthias Wolters als Amtsleiter Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ein. So sei sein Amt zwar nur Vollzugsbehörde, aber deshalb alles andere als unwichtig. Als Führungskraft muss ich den Mitarbeitenden verständlich machen, welche Rolle wir im System einnehmen. Wir treffen keine politischen Entscheidungen und müssen auch nicht persönlich mit allen Entscheidungen einverstanden sein. Aber es ist extrem wichtig, dass die von PolitikerInnen getroffenen Entscheidungen von uns gut umgesetzt werden. Wir sind kompetent und gründlich. Wir sind gute PartnerInnen von Unternehmen, die zum Beispiel Windkrafträder errichten. Und gleichzeitig kann sich die Allgemeinheit darauf verlassen, dass auch ihre Anliegen bei uns in guten Händen sind. Um diese Botschaft immer wieder zu verstärken, schickt Wolters einmal pro Woche eine Mail an alle Mitarbeitenden. Hier berichtet er über den Stand eines aktuellen Strategieprojektes und bringt persönliche Aspekte ein. Im Endeffekt steht auch hier der Kerngedanke von der Circle of Influence-Theorie. Politische Entscheidungen kann Wolters nicht beeinflussen, aber sehr wohl, mit welchem Selbstverständnis diese von seiner Behörde umgesetzt werden. Rauser hingegen setzt dabei auf persönlichen Kontakt. Er nutzt digitale All-Hands-Meetings, um die hierarchischen Kommunikationskanäle zu erweitern und die Mitarbeitenden auf allen Ebenen über Ziele und aktuelle Entwicklungen zu informieren. All-Hands-Meetings sind in der Verwaltung eher ungewöhnlich. Rauser hat diese gemeinsam mit der Präsidentin beim Bundesamt für Strahlenschutz unter dem Namen BFS Dialog Digital in der Corona-Zeit eingeführt. Die Treffen dauern jeweils 1 Stunde und finden etwa alle 2 Monate statt. Daran nehmen rund 300 bis 400 Mitarbeitende teil. Sie werden am Vormittag abgehalten, wobei der Wochentag variiert, um Teilzeitkräfte nicht dauerhaft auszuschließen. Die Agenda sieht eine kurze Ansprache der Präsidentin vor, gefolgt von 2 bis 3 Interviews oder Gesprächen mit 1 bis 5 meist internen Gästen, die von Rauser moderiert werden. Folien sind dabei nicht erlaubt. Der Fokus liegt ausschließlich auf dem Dialog. Während der Veranstaltung können Mitarbeitende im Chat Fragen stellen. Die Themenfindung erfolgt sowohl über Themenvorschläge, die Mitarbeitende im Intranet einreichen können, als auch über Impulse aus den wöchentlichen Leitungsrunden. Etwa 2 Wochen vor dem nächsten Dialog digital treffen sich die Präsidentin, der Vizepräsident und die vorbereitende Referentin, um die aktuell passenden Themen auszuwählen. Inhaltlich bietet der Dialog digital eine Mischung aus fachlichen und übergreifenden Themen. Beispiele sind Resilienz, Fehlerkultur, Citizen Science, aber auch Notfallschutz in der Ukraine, Zivilschutz und die Frage, was das für die Behörde bedeutet. Im Anschluss an monatliche Strategiesitzungen der Abteilungsleitungen nehmen Rauser und die Präsidentin Paulini eine Podcast-Folge für alle Mitarbeitenden auf. Der Trick bei der Einführung: Es muss extrem unaufwendig sein, keine Vorbereitung, nicht editiert. Da ich den Aufwand so gering wie möglich halte, ist es auch sehr leicht und schnell umsetzbar und wirkt aufgrund potenzieller Fehler sogar authentischer und lebendiger als geplantere Kommunikationskanäle. Mehr Orga, weniger Ego. Wer momentan die Staatsreform fordert oder als Führungskraft aktiv an ihr arbeitet, sollte im Blick behalten: Organigramme und Hierarchien haben auch heute einen Wert. Und doch brauchen sie ein Update, das die Verwaltung und damit am Ende den Rechtsstaat stärkt. Oder, wie Rauser sagt, als Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung muss ich Veränderung ermöglichen. Allerdings eine, die nicht meinem Ego, sondern der Organisation dient. Takeaways. Erstens. Verwaltungen brauchen moderne Führung, um Veränderung zu ermöglichen, handlungsfähig zu bleiben und um attraktiv für jüngere Mitarbeitende zu sein. Zweitens. In der Verwaltung stößt moderne Führung an systemische Grenzen wie Hierarchien und fachliche Zuständigkeiten. Diese Grenzen sind teilweise sinnvoll, denn sie ergeben sich zum Beispiel daraus, dass es die Aufgabe der Verwaltung ist, politische Beschlüsse umzusetzen und sie hierfür gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig ist. Drittens. Die Aufgabe von Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung ist es, moderne Führung im Kontext der systemischen Grenzen zu definieren und zu leben. Zum Glück gibt es inzwischen viele VorreiterInnen, die mit innovativen Methoden arbeiten und anderen Führungskräften Ideen liefern. Über die Autorin. Katharina Schlüter hilft öffentlichen Verwaltungen bei der Transformation. Sie schreibt darüber journalistische Artikel und praxisnahe Studien. Zudem hat Katharina die Stadtschmiede gegründet, ein Netzwerk von ExpertInnen, das Führungskräfte in Stadtverwaltungen bei der Organisations- und Strategieentwicklung berät.
Diesen Beitrag las dir eine erfundene Stimme vor.